Es ist leider eine alltägliche Geschichte. Nicht alltäglich, dass es in jedem Fußballverein massiven Missbrauch gibt. Aber Täter gehen ganz gezielt in Fußballvereine, wenn sie Interesse daran haben, Jungen zu missbrauchen. Aber auch beim Mädchenfußball haben wir es auch schon gehabt. Aber die gehen genau dahin, weil sie einfach wissen, welche Bedeutung der Fußball für Jungen und Mädchen hat und dass sie dadurch quasi schneller an Opfer kommen, die sie leichter erpressen können.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog, aber auch ins neue Jahr 2022. Schön, dass ihr da seid, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter mit meinem Podcast zum Fußball. Ja, ich wünsche euch erstmal alles, alles Gute für das neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Vor allen Dingen viel, viel Gesundheit, dass ihr weiterhin so sicher und gesund durch die Pandemie kommt, wie das vielleicht bisher schon der Fall gewesen ist. Der Auftakt in die heutige Ausgabe, ja, sie ist mit Wünschen fürs neue Jahr verbunden. Und ich glaube, man hätte auch weitere Wünsche, dass schlechte Schlagzeilen, Negativschlagzeilen im Fußball aufhören. Ihr habt den Fall beim SVW in Wiesbaden verfolgt. Ein Jugendtrainer hat dort Jugendspieler ja bewusstlos gemacht. Mit K.O.-Tropfen wird vermutet, um sie dann sexuell zu missbrauchen. Ein ganz, ganz schlimmer Fall, leider kein Einzelfall. Und ich habe das zum Thema gemacht in der heutigen Ausgabe. Es geht um sexuelle Gewalt im Fußball. Dieses Thema habe ich jetzt nicht neu erfunden, ganz im Gegenteil. Es gibt nämlich die älteste Beratungsstelle in Deutschland für Mädchen und Jungen. Das ist der Verein Zartbitter in Köln. Und der hat sich schon seit vielen, vielen Jahren mit diesem Thema sexuelle Gewalt im Fußball beschäftigt, hat zusammen mit dem Deutschen Fußballbund ein Projekt ins Leben gerufen und hat natürlich auch diese Vorfälle dort beim SVW in Wiesbaden zur Kenntnis genommen. Und ist ähnlich wie ihr wahrscheinlich auch ziemlich schockiert darüber, was dort passiert ist. Ich habe dort mit Ursula Enders gesprochen. Sie ist Mitgründerin von Zartbitter, diesem Verein, Vorstandsmitglied, schon viele, viele Jahre in diesem Bereich tätig und hat mit mir über diese Situation in Wien-Wiesbaden gesprochen, aber eben generell über die sexuelle Gewalt im Fußball, die leider nicht so selten ist, wie man es wünschen würde. Dass es gar nicht vorkommt, wäre natürlich noch schöner. Das ist leider nicht so. Der Fall beim SVW in Wiesbaden hat es nochmal ans Tageslicht gebracht. Es gibt viel mehr Fälle und vor allen Dingen schon viel länger gibt es solche Fälle im Fußball. Hier das Gespräch mit Ursula Enders, der Mitgründerin und dem Vorstandsmitglied von Zartbitter in Köln. Ursula Enders darf ich begrüßen vom Verein Zartbitter. Dort ist sie Mitgründerin und Vorstandsmitglied. Zartbitter in Köln hört sich jetzt auf den ersten Blick gar nicht so mit Fußball an. Aber wenn wir jetzt sagen, worum es bei Zartbitter unter anderem geht, das ist ganz, ganz wichtig, weil ihr da mit eurem Verein ja ganz, ganz viele Aufgaben habt, ist ein Thema, was aktuell leider in den Schlagzeilen ist. Es geht um sexuelle Gewalt im Fußball. Wir haben frisch diesen Fall beim SVW in Wiesbaden, wo ein Jugendtrainer Kinder ja missbraucht haben soll, müssen wir noch sagen. Ihr habt aber das Thema schon viel früher aufgegriffen und seid da schon sehr aufklärerisch unterwegs. Frau Enders, vielleicht sollten wir erstmal den Verein Zartbitter vorstellen. Warum gibt es euch und was macht ihr und warum dieser Name, der sicherlich ganz bewusst gewählt worden ist?
Ja, der Name kommt von Zart war ich, bitter war's. Und das ist ein Name, den wir uns Anfang der 80er Jahre selber gegeben haben. Ich war damals noch in Münster, habe den Verein dort mitbegründet, bin jetzt in Köln. Und wir haben, das war einfach ein Satz, wo halt viele Betroffene sagten, der spricht uns aus der Seele. Und Betroffene haben den sofort verstanden. Heute dann sagten ganz viele immer, er hat das was mit Schokolade zu tun. Aber wenn wir ihnen dann erklärt haben, waren die Menschen oft berührt und wussten eigentlich, was wir meinen. Zartbitter ist die älteste Beratungsstelle in Deutschland, die Hilfen für betroffene Mädchen und Jungen anbietet. Weil Anfang der 80er Jahre behaupteten viele, dass sexualisierte Gewalt ausschließlich gegen Mädchen von Männern verübt wurde. Und ich selber war vorher Lehrerin. Und der Erste, der sich mir anvertraute, war ein Schüler aus der 9. Klasse, der von seiner Mutter missbraucht wurde. Und deshalb war das für mich ganz selbstverständlich, dass betroffene Jungen auch betroffen sind. Und dann haben sich bei uns auch relativ viele Männer gemeldet, weil wir überregional sehr schnell bekannt waren, weil Köln ist ja eine Medienstadt. Und dann haben wir ein paar Radiosendungen gemacht und Fernsehbeiträge und schon waren wir die große Stelle in Deutschland, obwohl wir nur 2-3 Leute waren. Und einer meiner ersten Kollegen, das war Dirk Bange, der war auch Fußballtrainer. Und der hat hier speziell zum Thema Missbrauch an Jungen gearbeitet. Und dem fiel auf, dass er immer wieder Jungen hatte, die aus Fußballvereinen kamen, hier aus Köln und Umgebung. Und dann fiel ihm auf, dass die in verschiedenen Vereinen oftmals die gleichen Trainer hatten. Und dann waren das Trainer, die irgendwo auffielen. Jemand, die sich zur Brust nahm, so sagte man früher, ihn sagte, so geht's nicht. Und dann wechselten sie einfach den Verein. Und wir hatten dann im nächsten Verein den nächsten betroffenen Jungen. Und das war der Grund, weshalb wir schon Anfang der 90er Jahre ein Cartoon zu sexueller Gewalt gegen Jungen im Sport, im Fußball gemacht haben. Ja, und Dirk Bange, der trainiert heute eine Seniorenmannschaft, hat zwischendurch viele Jugendmannschaften trainiert, lebt jetzt in Hamburg, hat nicht aufgehört, zu dem Thema zu arbeiten. Und ich habe dann auch ganz viel mitbekommen.
Anfang der 90er Jahre, sagen Sie. Also es ist kein aktuelles Problem, sondern es gibt es schon seit über 20 Jahren, sexuelle Gewalt im Fußball. Wir haben, ich hatte es eingangs gesagt, ganz frisch diesen Fall beim SVW in Wiesbaden, der die Öffentlichkeit sicherlich auch nochmal schockiert hat, weil dort die, ja, ich muss sagen, die Missbrauchsvorwürfe, es ist noch nicht bestätigt, jetzt müssen wir mal vorsichtig sein, gefilmt worden sein sollen, nachdem man die Kinder, hier sind es Jungen, mit K.O.-Tropfen offensichtlich da willig gemacht hat. Also ein ganz, ganz schlimmer Fall. Und Sie sind ja nun auch in diesem langen Zeitraum ganz nah dran an diesem Thema sexuelle Gewalt im Fußball. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, ach, Einzelfälle, das ist schon nicht so, das wird schon nicht so viel sein. Über 20 Jahre, Ihr Eindruck, Frau Enders, ist es viel? Ist es eine Geschichte, die nicht so mal eben immer wieder aufploppt, sondern schon, ja, an der Tagesordnung ist so viel gesagt, aber so selten eben nicht ist im Fußball?
Es ist leider eine alltägliche Geschichte. Nicht alltäglich, dass es in jedem Fußballverein massiven Missbrauch gibt. Aber Täter gehen ganz gezielt in Fußballvereine, wenn sie Interesse daran haben, Jungen zu missbrauchen. Aber auch beim Mädchenfußball haben wir es auch schon gehabt. Aber die gehen genau dahin, weil sie einfach wissen, welche Bedeutung der Fußball für Jungen und Mädchen hat und dass sie dadurch quasi schneller an Opfer kommen, die sie leichter erpressen können. Ne? Wenn sie zum Beispiel einen Jungen bevorzugen, ihm eine besondere Position geben, wenn sie sich mit den Eltern anfreunden, sich bei den Eltern einschleimen, indem sie nach dem Training den Sohn oder die Tochter nach Hause fahren, die Eltern sich entlastet fühlen. Das sind alles Taktiken, Strategien von Tätern, um Kinder und die Umwelt einzuschleimen. Und oft schleimen sie auch erst die Umwelt ein, ehe sie wirklich zu massiven Taten schreiten und massiven Missbrauch verüben und sagen dann zum Beispiel dem Mädchen oder dem Jungen, guck mal, deine Eltern sind mit mir befreundet, die würden dir sowieso nicht glauben. Und das macht es Tätern sehr leicht, dort an Opfer zu kommen, ja auch Übernachtungssituationen auszusuchen, zu wählen, zu nutzen, genau diese Dinge so anzulegen. Und deshalb hat der Fußball schon ein sehr hohes Risiko.
Wo sexuelle Gewalt im Fußball endet, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, so schmutzig kann keine Fantasie sein, um zu sagen, da gibt es Grenzen, irgendwann ist Schluss. Das wird unendlich vermutlich sein. Aber die Frage ist, wo fängt es denn an? Ist es schon bei der Einwechslung eines Jungen, eines Mädchens, der typische aufmunternde, vermeintlich aufmunternde Klaps auf den Hintern, komm, jetzt halt noch mal rein, die letzten Minuten. Ist das schon sexuelle, ja, Gewalt vielleicht nicht unbedingt, aber schon die erste sexuelle Annäherung? Ist es das Betreten der Umkleidekabine einer Mädchenmannschaft vom männlichen Trainer, der genau weiß, die sind noch nicht fertig mit Umziehen, die sind gerade aus der Dusche, ich gehe jetzt mal rein, weil da kann ich was sehen. Ist das auch schon sexuelle Gewalt? Wo fängt das denn an?
Es fängt an bei der sexuellen Grenzverletzung. Wir unterscheiden zwischen Grenzverletzungen, Übergriffen und massiven Formen sexueller Gewalt. Grenzverletzungen passieren jeden. Zum Beispiel, dass man aus Versehen einen Raum betritt, wo ein Kind sich noch umzieht und man glaubt, er sei leer. Und dann hat man keine Absicht, sondern man sieht auf einmal plötzlich ein entkleidetes Kind und dann sagt man, der normale Bürger oder Bürgerin sagt dann einfach Entschuldigung und geht raus, selbst wenn man keine Schuld hat. Wenn das aber jemand nutzt und immer wieder macht und immer wieder tut, als ob das zufällig sei, dann ist das ein Übergriff, weil dann ist das Strategie und dann wird es massiver. Und wenn zum Beispiel ein Trainer es nicht nur in die Dusche oder Umkleide der Mädchen kommt, zum Beispiel mit den Jungs duscht und sie ihnen auf den Penis starrt, dann ist das eindeutig ein massiver sexueller Übergriff ohne Körperkontakt. Wir unterscheiden zwischen Übergriffen mit Körperkontakt und ohne Körperkontakt. Mit Körperkontakt sind immer Berührungen, Genitalien oder auch zufälliges Grapschen der Brust, angeblich zufälliges Küsse, die nicht dahin gehören. Alle Formen von Zärtlichkeit, die intimer sind, gehören nicht in das Verhältnis zwischen einem Trainer und einer Jugendlichen oder einem Jugendlichen oder auch einem Kind. Das ist nicht die Umarmung, wenn man sich freut am Feld, dass man gewonnen hat oder so. Das ist ganz normal. Aber sobald es intimer wird, dann sind wir im Bereich der Übergriffe. Ja, und sexuelle, massive Formen sexueller Gewalt, das sind dann wirklich Formen der Erwachsenensexualität mit Körperkontakt oder zum Beispiel auch die Präsentation von Pornografie oder anderen Dingen.
Jetzt reden wir so davon, dass man beim Zuhören das Gefühl hat, es geht um Kinder, junge Menschen, vielleicht auch noch Jugendliche. Ich würde jetzt mal so in einer Zahl sagen, etwa Nachwuchsfußballer bis 16 Jahren. Aber es gibt natürlich auch Seniorenfußball, das heißt Frauenmannschaften, die von Männern trainiert werden. Gibt es dort auch sexuelle Gewalt?
Ja, und es gibt auch, ehrlich gesagt, sexuelle Gewalt von erwachsenen Frauen gegen Männer. Ich möchte das einfach sagen, im Fußball haben wir natürlich sehr viel mehr männliche Trainer, aber für mich ist es auch sexuelle Gewalt und sexuelle Belästigung in dem Form gehört ja auch zu sexuellen Gewalt, wenn zum Beispiel auf Festen angeblich aufgrund der Trunkenheit auch Frauen zu zudringlich werden und grapschen. Für mich gibt es dort einfach gar kein Tabu und das ist wichtig, dass wir nicht die Scheren im Kopf haben und sagen, das und das ist der typische Täter, das und das ist die typische Täterin, sondern dass wir klar haben, sexuelle Gewalt wird auch von Menschen verübt, die wir sympathisch finden, die das machen. Sie wird zu 80% von Männern, aber zu 20% auch von Frauen verübt. Und eine Haupttätergruppe, gerade im Sport, die wir auf keinen Fall vergessen dürfen, das sind die gleichaltrigen Jugendlichen.
Das heißt, die in ihrer Mannschaft einen Mitspieler?
Ja, zum Beispiel einen Mitspieler mit 3-4 Leuten festhalten, ihn entkleiden im Genitalbereich und mal eben, ich sage das mal so salopp, wie wir sagen, in die Eier kneifen. Das ist kein Scherz, das ist Gewalt. Und viele dieser Dinge, die eigentlich sexuelle Gewalt sind, werden häufig als Aufnahmerituale, als Gruppenspiele getarnt. Und das ist etwas, was wir gerade im Sport von männlichen Jugendlichen sehr häufig haben. Nicht nur im Fußball, sondern auch im Eishockey, im Handball und gerade in den harten Männersportarten.
Ich spreche mit Ursula Enders. Sie ist Mitgründerin und Vorstandsmitglied vom Verein Zartbitter in Köln, der ältesten Beratungsstelle in Deutschland für sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass Sie 20 Jahre lang dabei sind. Haben Sie in diesem Zeitraum, man sagt so eine Generation.
Ich darf Sie korrigieren. Ich arbeite seit 40 Jahren mit betroffenen Jugendlichen.
Und 20 Jahre bei Zartbitter?
Bei Zartbitter habe ich 83 mit angefangen.
Guck mal, so lange. Also dann haben Sie erst recht für diese Frage, die ich jetzt stellen wollte, noch einen besseren Einblick. Denn man sagt so, eine Generation ist 30 Jahre, ist mal so eine Maßeinheit für eine Generation. Sie haben also jetzt mehr als eine Generation erlebt.
Ist eine Wandlung in der sexuellen Gewalt entstanden? Sind die Grenzen niedriger gesetzt worden? Gibt es überhaupt noch? Sie werden das ja alles mitverfolgt haben. Sind die Menschen in diesem Bereich gewalttätiger geworden?
Das glaube ich nicht. Auch wenn das immer durch die Medien so schallt. Wir haben natürlich eine eindeutige Zunahme sexueller Gewalt im Netz. Das haben wir auch bei anderen Delikten. Ne? Wir haben ja relativ viel Wirtschaftskriminalität im Netz. Das ist klar, es wird dadurch leichter, auch Bildmaterial zu vertreiben. Aber ich beobachte, dass wir heute eine junge Generation haben, in denen einige sehr übergriffig sind, aber auch sehr viele Jugendliche sind, die damit überhaupt nicht einverstanden sind und die auch bereit sind, sich gegen sexuelle Gewalt zu engagieren, wenn sie die Unterstützung bekommen, das auch zu machen. Wir beobachten zum Beispiel in Fortbildungen, auch wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, in Schulen oder auch in Sportvereinen, dass betroffene Jugendliche sich in der Regel betroffenen Jugendlichen anvertrauen, weil sie dort sehr viel mehr Unterstützung finden als bei vielen Erwachsenen, die immer sagen, das kann doch nicht wahr sein, das tut doch keiner. Die Jugendlichen untereinander wissen sehr wohl, wer grenzverletzt. Sie wissen sehr wohl, welcher Trainer das im Verein ist, welcher Platzwart oder auch welche Kinderschutzbeauftragte eines Vereins die Grenzen von Kindern und Jugendlichen verletzt. Und sie tauschen sich untereinander aus. Und wenn sie auf Erwachsene stoßen, die wirklich offen über das Thema sprechen können und auch die Fakten benennen, so wie ich eben ganz konkrete Handlungen benannt habe und nicht um den heißen Brei herumreden und die bereit sind, mit den Jugendlichen gemeinsam zu überlegen, was die richtigen Schritte sind und nicht über den Kopf von Jugendlichen hinweg handeln, dann vertrauen sie sich auch Erwachsenen an. Das heißt, die Jugend ist heute sehr viel kompetenter und macht sehr viel mehr Hoffnung auf eine positive Veränderung als die Erwachsenen, die immer noch jenseits von Gut und Böse leben und sich das nicht vorstellen können.
Da ist es ganz wichtig, dass die Eltern das ernst nehmen, ihrer Verantwortung auch in dem Bereich gerecht werden und lieber einmal zu früh oder zu viel das Gespräch mit dem vermeintlichen Verursacher führen und Dinge ansprechen.
Nee, ich muss Sie unterbrechen.
Ja, gerne.
Das wäre ja ein Punkt, der ist ja völlig falsch. Wenn ich etwas mitbekomme und ich dann den Beschuldigten anspreche, dann kann ich relativ sicher sein, dass der neue Strategie entwickelt, um einen Jugendlichen oder eine Jugendliche noch massiver unter Druck zu setzen, dass sie schweigen. Zum Beispiel, wenn du bei der Aussage bleibst, dann gehe ich demnächst an die Kleinen, ohne dass es einer mitbekommt. Ja? Oder dann wird dir sowieso keiner glauben, deine Eltern sowieso nicht, die werden sauer auf dich, wir sind ja befreundet. Dann fliegst du aus der Mannschaft. In solchen Formen, ja? Deshalb, wenn ich eine Vermutung habe, dass jemand die Grenzen verletzt, dann geht es darum, sich Fachberatung zu holen und ganz in Ruhe erstmal zu überlegen, was habe ich beobachtet, wer hat sonst vielleicht was beobachtet und wie kann ich was ansprechen. Und zum Beispiel würde ich die Vermutung nicht aussprechen. Ich würde aber vielleicht zum Beispiel anderen Eltern sagen, ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, dass beim Trainingslager der Trainer mit einem Jugendlichen in einem Zimmer schläft. Das müssen wir jetzt mit dem Vereinsvorstand besprechen. Aber es geht immer darum, nur die konkrete Handlung zu besprechen und nicht die Vermutung auszusprechen im ersten Moment. Weil wenn ich Kleinigkeiten oder auch das ist ja keine Kleinigkeit mehr, im Zimmer zu schlafen, oder auch massivere Grenzverletzungen ausspreche, dann finden andere oft Mut und erzählen auch, was sie beobachtet haben. Und in der Regel muss man die Mosaiksteinchen der unterschiedlichen Beobachtungen zusammentragen und man erfährt am meisten, wenn man keine Vermutung direkt ausspricht. Denn wenn ich das mache, immer wenn ein Fall bekannt wird, dann sagen oft viele im Nachhinein, Ja, ich hatte immer schon ein komisches Gefühl und wollte keinen falschen Verdacht aussprechen. Und das ist richtig. Man soll keinen falschen Verdacht aussprechen. Aber man sollte, wenn man ein ungutes Gefühl hat und etwas beobachtet, sich Fachberatung holen, sich Unterstützung holen, wie die Jugendlichen vorsichtig angesprochen werden können, wie sie Signale bekommen können, damit sie sich anvertrauen können, falls dort mehr ist. Und dass ich den anderen Erwachsenen Mut mache, auch zu ihren beobachteten Grenzverletzungen zu stehen.
Ich finde das sehr interessant, vor allem das, was Sie für Beispiele nennen, wo ich jetzt in der Zuhörerrolle bin und denke, natürlich, klar, da geht es ja schon los. Das sind so die kleinsten Kleinigkeiten, wo man gesagt hat, ach, wir gehen zusammen auf Mannschaftsfahrt, wir zelten zusammen und so weiter, würde man sich keine Gedanken zu machen. Aber leider ist es ja so, dass da was ist. Und Vereine versuchen jetzt zum Beispiel zu reagieren, indem ein polizeiliches Führungszeugnis gewünscht wird von dem möglichen Jugendtrainer, der einen Job übernehmen soll, beziehungsweise die es schon machen sollen, dieses Führungszeugnis nachreichen. Ist das so der erste Schritt, der helfen könnte?
Das ist der Schritt, der dazu beiträgt, dass bereits verurteilte Täter nicht wieder im nächsten Verein sind. Aber die wenigsten werden verurteilt. Was genauso wichtig ist wie das polizeiliche Führungszeugnis oder was genauso wichtig wäre, ist, dass erstmal die Vereine alle Eltern und auch Jugendlichen über die typischen Strategien von Tätern informieren. Dazu haben wir einen Videofilm produziert, den der DFB jetzt allen Fußballvereinen empfiehlt. Und also Wissen ist Macht. Und wenn ich weiß, wie die Strategien von Tätern sind, nur dann kann ich sie früher durchschauen. Und das Zweite, was die Vereine unbedingt brauchen, was aber noch nicht so breit verbreitet ist und diskutiert wird, ist, dass die Jugendlichen bei Eintritt in den Verein Informationsmaterialien bekommen müssen über ihre persönlichen Rechte und die Eltern das entsprechende Material. Denn nur wenn ich weiß, was meine Rechte sind, nur dann kann ich sie vertreten und einfordern. Und das ist etwas, was bisher in der Praxis weitgehend vernachlässigt wird. Man richtet Beschwerdestellen ein, man entwickelt einen Verhaltenskodex, aber man informiert nicht über die Rechte von Jugendlichen. Und wie soll ich mich beschweren, wenn das nicht bekannt ist? Und wir müssten eigentlich eine gesetzliche Regelung haben, dass jede Institution verpflichtet ist, neuen Mitgliedern beim Eintritt in die Institution eine altersgerechte, also kindgerechte, jugendgerechte, elterngerechte Information schriftlich auszugeben und kurz zu informieren und sich das gegenzeichnen zu lassen. Und das dürften keine Buchstabenwüsten sein, das müssten illustrierte Präventionsmaterialien sein. Dann können wir sicher sein, dass viel mehr Menschen den Mund aufmachen würden.
Macht Sinn, denn in der Vereinspraxis ist es ja nicht selten so, dass man sagt, aber du hast doch Zeit, da bist du jetzt Rentner, kannst du nicht eine Jugendmannschaft trainieren? Ja, kann ich wohl machen. Dann macht er die F3, E2 oder was auch immer, die nicht so in dem Mittelpunkt vielleicht steht. Naja, und dann geht es dann da auch schon vielleicht los. Sie haben jetzt gerade vorhin erst den DFB angesprochen und da seid ihr mit ihm zusammen in einer Kooperation, was ja genau dieses Thema, da muss ich jetzt sagen, gegen sexuelle Gewalt und nicht für sexuelle Gewalt im Fußball sich engagieren wird. Was macht ihr mit dem DFB zusammen?
Ja, also wir kooperieren schon relativ lange mit Herrn Osnabrücke. Da war er Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein hier. Da haben wir mit ihm zusammen eine Broschüre gemacht, die heißt Platzverweis über sexuellen Missbrauch im Fußball. Das wäre zum Beispiel eine Broschüre, die man auch mal wieder auflegen könnte und bundesweit verteilen könnte. Das können wir dem DFB mal wieder vorschlagen, wo wir hier miteinander sprechen, kriege ich direkt wieder eine Idee. Und was wir mit dem DFB jetzt machen, ist, wie gesagt, wir haben diesen Film produziert, der sich ausgezeichnet dafür eignet, um in Fußballvereinen bei Eltern das Bewusstsein zu schaffen. Wissen ist Macht und das ist der allererste Schritt. Und wenn dort dann der Wunsch entsteht, dass wir mehr machen und das angenommen wird, dann werden wir sicherlich auch anderes Material erstellen oder auch noch Videos produzieren, wo wir praktisch fortbildende Informationen geben an Eltern und Erwachsene. Ich glaube, für die Kinder brauchen wir im Augenblick nicht so viel, da gibt es relativ viel. Und die Jugendlichen, für die Jugendlichen haben wir bereits eine Website produziert, die heißt washilft.org. Da sind alle Informationen drauf, die Jugendlichen brauchen. Und da sind auch Anleitungen drauf, wie sie sich gegenseitig unterstützen können. Weil es brauchen nicht nur die betroffenen Jugendlichen Unterstützung, sondern auch deren Freundinnen und Freunde, damit sie sich nicht überfordern und gleichzeitig wirklich ihren betroffenen Mädchen und Jungen wirklich zur Seite stehen und mit ihnen Wege und Hilfe suchen können.
Denn das muss man vielleicht auch nochmal machen oder nochmal ansprechen. Die Abläufe des Täters, sein Ziel, sexuelle Gewalt auszuüben, ist ja nicht nur auf den Sport begrenzt, sondern ich vermute mal, Sie werden es besser wissen, die Verhaltensweisen, wie ich ein vermeintliches Opfer für mich gefügig machen kann, ist ja im alltäglichen Leben überall möglich. Es ist nicht nur der Fußball, es kann die Pfadfinderschaft sein, es kann auch der Nachbar sein, es kann überall sein, aber ich glaube, die Annäherung an das gewünschte Opfer ist überall gleich. Deswegen wäre jetzt diese Seite washilft.org unabhängig vom Fußball, aber generell sehr hilfreich.
Ja, absolut. Und das ist eine Seite für Jugendliche, aber wir haben im Anhang auch jeweils Informationen für Kinder, für pädagogische Fachkräfte und auch Eltern draufstehen. Der richtet sich im Grunde an alle Altersstufen.
Wir können vielleicht auch nochmal den Titel sagen, dieser Zeichentrickanimation, Blick hinter die Maske. Auch da steckt ja hinter den Worten schon alles klar, alles deutlich drin. Guckt mal hinter das vermeintlich freundliche Gesicht. Ist dieser Mensch wirklich so freundlich oder ist das alles Absicht, was er da mit mir, Sie haben es mal zwischendurch gesagt, als du bist der Beste und du bist der Tollste und ich setze dich immer ein. Musst du allerdings im Gegenzug ein bisschen was mit mir machen, dass man das erkennt und vor allen Dingen dann eben hinter diese Maske blickt. Da haben Sie auch auf dieser Homepage dann die entsprechenden Informationen, das heißt auf washilft.org.
Genau, und ich habe die vor allen Dingen deshalb, weil es mir selbst so gegangen ist. Ich habe 1978 angefangen zum Thema Missbrauch zu arbeiten, habe in den 80er Jahren die Vereine mitgegründet und 1990 bekam ich einen Anruf aus Münster. Ich lebte damals schon in Köln und die Kolleginnen fragten mich, ob ich mit ihnen gemeinsam einen Fall aufdecke. Und habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann sagten sie, du kennst aber den Täter. Und das war mein Ex-Kollege vom Kinderschutzbund, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet habe. Und dieses Unwissen hat mich total bedrückt. Ich habe mich sehr schuldig gefühlt. Ich habe ihm auch Jugendliche in die Wohngemeinschaft gebracht. Dieses Wissen hat mich dann dazu motiviert, mich ganz intensiv mit Täterstrategien zu beschäftigen, neue Konzepte der Prävention zu entwickeln. Und heute weiß ich, das Wissen über die Täterstrategien ist der wichtigste Baustein der Prävention.
Ja, schlimm, wenn man das so mitmacht. Sie werden sich wahrscheinlich die Frage gestellt haben, hätte ich es erkennen müssen? Gab es Hinweise? Hätte ich das genau. Ja, lesen müssen, das Verhalten meines Mitarbeiters, worum es im Endeffekt geht? Darf man fragen, hätten Sie es erkennen können?
Ja, heute würde ich das erkennen, weil ich damals einfach mich nicht damit beschäftigt hatte. Ich bin einfach davon ausgegangen, das ist ein sympathischer Mensch, mit dem arbeite ich gerne, der kann gut mit Kindern, der ist witzig mit denen, die haben Spaß mit denen, die besuchen den. Und ich habe nicht erkannt, wie er ganz langsam und ganz systematisch sie in eine Geheimhaltungsallianz verwickelt und dann erpresst hat. Und heute habe ich ein gesundes Misstrauen. Und deshalb kann ich wieder vertrauen. Das heißt, ich vertraue nicht sofort jedem, sondern ich gucke mir Menschen an. Und das Nächste ist, was ganz wichtig ist, was auch Eltern und Vereine merken müssen. Jugendliche und Kinder müssen nicht unbedingt die Menschen sympathisch finden, die wir selber sympathisch finden. Und wenn zum Beispiel Jugendliche sagen, okay, du findest den nett und du kannst ja auch mit dem feiern, aber ich möchte nicht, dass deine Freunde auch automatisch meine Freunde sind und sich abgrenzen. Wenn Eltern das akzeptieren und wenn Vereine auch das akzeptieren, dass Jugendliche eine eigene Meinung haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche sich ihnen anvertrauen können, schon sehr viel höher.
Tja, Frau Enders, wir sind so ziemlich am Ende unseres Gespräches und es bleibt jemand zurück, nämlich ich, der so langsam ans Zweifeln kommt und sagt, können wir sympathische, nette Menschen nicht mehr als solches ansehen? Muss man immer sofort vorsichtig sein und sagen, Moment, was will er von mir? Sind wir tatsächlich in der Gesellschaft schon so weit gekommen?
Nein, sind wir nicht. Ich finde auch Menschen sympathisch. Aber es geht einfach darum, dass wenn wir informiert werden, wenn wir Hinweise kriegen, dass wir möglich halten. Und aus diesem gesunden Misstrauen, über das ich eben gesprochen habe, ist für mich vor allen Dingen ein Vertrauen in Kinder und Jugendliche entstanden und ein Vertrauen auch in meine Wahrnehmung, dass wenn mich was irritiert, ich das ernst nehme. Und wenn ich das ernst nehme, dann kann ich auch positiven Gefühlen trauen und denken, ja, ich würde ja vorsichtig werden, wenn mir was auffällt. Und dann fällt mir auch früher was auf. Und deshalb, wir haben viele Vereine, die eine absolut tolle Arbeit machen. Und ich möchte auch nicht alle Trainer unter Generalverdacht stellen. Es sind einige wenige. Und die gilt es zu erkennen. Und in der Regel verraten sie sich durch Verhaltensweisen, wie zum Beispiel mit Jugendlichen schlafen, übergroße Geschenke machen und. Und wenn wir darauf achten, dann sind wir schon ziemlich sicher und dann sind auch Kinder im Verein sehr sicher.
Ursula Enders, ich sage vielen, vielen Dank für ein Gespräch, was leider alles weitere von Freude und Spaß entfernt war, aber inhaltlich, glaube ich, eine ganze Menge rübergebracht hat, wo auch die Hörer sagen werden, Mensch, es gibt mir zu denken und ich muss aufpassen und das, was wir gehört haben, was Sie vorgestellt haben, kleine Merkmale, wo man erkennen kann, dass da vielleicht was ist. Es muss ja nicht immer was sein. Es kann ja auch mal ernst gemeint sein mit Geschenken. Aber trotzdem, da entsprechend zu reagieren und ein bisschen sensibel die Antenne auszufahren und mal nachzuschauen, nachzufragen, das hilft sicherlich sehr, sehr weiter. Gerne nochmal die Internetseite, die ihr, liebe Hörer, aber auch nochmal in dem Text zu der Ausgabe vom Boss des Bundesliga-Blog nochmal nachlesen könnt. Da gibt's nochmal alles das, was an Kontaktdaten wichtig ist. Aber diese Internetseite wollen wir natürlich nochmal gerne nennen, weil washilft.org lässt sich ja relativ leicht merken. Ursula Enders, ich sage vielen, vielen Dank, dass ich mit Ihnen drüber sprechen konnte, über das Thema, was ja eigentlich immer aktuell bleibt. Es muss nicht immer in den Schlagzeilen so prominent auftauchen wie jetzt beim SVW in Wiesbaden. Es kann auch in kleinerem Rahmen passieren. Und deswegen vielen, vielen Dank für das sehr, sehr informative Gespräch. Dankeschön.
Ihnen auch vielen Dank.
Vielen Dank, Ursula Enders, für diesen Einblick in ein dunkles Kapitel des Fußballs, sexuelle Gewalt im Fußball. Wäre schön, wenn wir das nicht mehr erleben werden, dass wir in Zukunft nicht mehr über das Thema berichten müssen, aber ich glaube da nicht dran. Es wird leider immer wieder passieren und sehr, sehr schade, dass es passiert, dass Vereine offensichtlich wirklich so weit sind und sagen, ich hätte gerne von den ehrenamtlichen Helfern ein polizeiliches Führungszeugnis, ob ich sie wirklich denn als Nachwuchstrainer einstellen, arbeiten lassen kann, wie man das nennen möchte. Schade, dass wir schon so weit sind. Das war die heutige erste Ausgabe im Jahr 2022 von Bosses Bundesliga-Blog. Vielleicht habt ihr Bock, mal einen Kommentar dazulassen über Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt's nämlich ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Und da melde ich mich gerne bei euch. Für alle, die neu dazugekommen sind, schön, dass ihr dabei wart, erstmals vielleicht reingeschaltet habt. Vielleicht fragt ihr euch noch, wer ist denn überhaupt dieser Ralf Bosse? Ich bin Fußballkommentator im Sportradio und bei Sky, habe mehr als 1300 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentiert, habe die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen und biete eben seit einiger Zeit meinen Podcast Bosses Bundesliga-Blog zum Thema Fußball und alles rund um diesen runden Ball an. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe auf den Podcast-Plattformen dieser Welt. Einfach mal abonnieren und dann verpasst ihr nichts. Dann sage ich schönen Dank fürs Zuhören und es ist ja wieder soweit, die Bundesliga startet. Deswegen ein erfolgreiches Wochenende für euch, für eure Mannschaften. Dankeschön und tschüss, sagt Ralf Bosse.